wo wir letzte Woche aufgehört haben. Und zwar habe ich das mal erklärt, warum Paulus am Ende des 13. Kapitels über die Liebe dieses Kapitel 13, 1. Korinther, beendet mit dem Vers 13 und sagt dort, Glaube, Hoffnung und Liebe bleiben für alle Zeit, bleiben ewig, die Liebe aber ist die größte unter ihnen. So sind alle drei Dinge, die dort erwähnt werden, nämlich Glaube, Hoffnung und Liebe, sind geistige Substanzen, die aus dem Charakter Gottes kommen, die hier auf diese Erde heruntergesetzt werden. Das heißt, seine Agape-Liebe ist vom Himmel auf die Erde gekommen im Heiligen Geist. Der Glaube ist eine geistige Substanz, ist eine Gabe Gottes. Jeden hat einem ein Maß des Glaubens zugeteilt. Und im 2. Korinther 4 steht auch, dass wir alle denselben Geist des Glaubens haben. Das heißt, Gott gibt uns den Glauben, dass wir an ihn glauben können. Das ist eine Gabe Gottes. Es kommt auch von ihm, diese Fähigkeit, mit dem Herzen zu glauben und ihm zu vertrauen. Und die Hoffnung lesen wir auch ganz klar, dass Gott ein Gott der Hoffnung ist und dass die Hoffnung ebenso etwas ist, was von ihm kommt. Ja, Amen. Und die Liebe aber ist die größte von ihnen. Warum? Weil die Liebe die Ursache ist oder die Motivation, das, was das andere hervorbringt. Das heißt, die Liebe bringt den Glauben hervor und die Liebe bringt die Hoffnung hervor. Ich nehme das mal ein paar Eckdaten von letztem Mal, dass wir einen Anschluss finden. Das heißt, die Liebe ist die Ursache von all dem, weil sie die größte von den Dingen ist. Und Glaube, Hoffnung und Liebe bleiben auch in alle Ewigkeit. Das heißt, das wird dir in der Ewigkeit auch begegnen. Das wirst du nie verlieren. So. Und die Liebe ist die Ursache vom Glauben, weil wenn du jemanden glauben willst, jemand vertrauen willst, dann musst du diese Person kennen. Und erst dann nimmst du sein Wort für wahr. Und du vertraust dieser Person. Das heißt, es kann dir jemand sonst was erzählen. Wenn das aber diese Aussage, die da steht, muss mit einem vertrauenswürdigen Charakter verbunden sein, der Person, die das sagt, damit du ihr glauben kannst. Und so kommt die Liebe, die Gemeinschaft zu Gott. Aus der liebevollen Verbindung mit ihm kommt dein Glaube. Weil dann vertraust du Gott, weil du ihn kennst. Und dein Glaube wächst, je mehr du tiefe Gemeinschaft mit ihm hast. Und die Liebe gibt dir die Gewissheit und die Sicherheit, dass Gott gut ist und dass er zu seinem Wort steht. Amen. So, und aus dieser liebevollen Gemeinschaft mit Gott kommt aber auch das Reden Gottes. Das heißt, du hast Gemeinschaft mit ihm, mit seiner Liebe, weil er die Liebe in Person ist. Und dann ist Gott ein sprechender Gott. Gott sprach und es geschah. Alles, was er gesprochen hat, hat schöpferische Kraft in sich. Und so hat er das ganze Universum nicht mit Anstrengung geschaffen, sondern er hat das Einzige, was er mit seinen Händen gemacht hat, ist, dass er Adam geformt hat. Und dann die Frau aus der Rippe von Adam. Das war das einzige Handwerk, was er getan hat. Alles andere war aus seiner schöpferischen Kraft, aus seinem Inneren, sprach Gott und stand da. Gemeint, dieses steht doch im Hebräerbrief, durch den Glauben erkennen wir, dass all das Geschaffene aus Nicht-Erschaffenen entstanden ist, indem Gott sprach. Das heißt, die ganze Erde, das ganze Universum, es ist unvorstellbar, auch die ganze Milchstraße, was da drüber hinaus liegt und so weiter. Alles hat Gott geschaffen, durch sein Wort. Und als er sprach, geschah es. Interessant, ne? So, und so spricht Gott auch zu uns. Und die Hauptquelle seines Redens ist das Wort Gottes. Und das hat er uns gegeben. So ist das, was du hier hast zwischen deinen zwei Buchdeckeln, 1. Mose 1 bis Offenbarung 22, das ist göttlich inspiriertes Wort Gottes, was Gott durch Menschen gesprochen hat. Und es ist etwas, was vom Himmel gekommen ist, was Gott gesprochen hat und was sich hier in natürlicher Form auf Seiten mit bestimmten Buchstaben wiederfindet. Aber das ist Gottes Wort und das ist die Wahrheit. So gibt es auf dieser ganzen Erde nur eine Quelle von Wahrheit, nämlich das ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist eine Person, Jesus. Ne? Johannes 1 beginnt damit, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Du hast ja schon einen biblischen Beweis, dass Jesus Gott ist. Nicht nur Gottes Sohn, sondern Gott. Er hat dieselbe Natur wie Gott. So, das heißt, das Wort ist eine Person. Und wir haben es in schriftlicher Form. Und seine Worte sind Geist und Leben. Und wiederum beschreibt uns das Wort Gottes noch eine andere Wesensart der Wahrheit. Und das ist der Geist Gottes, der von Gott kommt. Und wenn alles, was von Gott kommt, ist Wahrheit. Weil Gott Liebe ist, kann er nur die Wahrheit sprechen. Und nur aus der Liebe kommt die Wahrheit. 1. Korinther 13, Paulus hat das, ich zitiere nur Paulus, 1. Korinther 13 über die Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, die Liebe freut sich an der Wahrheit. Warum? Weil die Liebe und die Wahrheit eine unzertrennbare Einheit und Wesensart Gottes darstellen. Amen. So, und dieses Wort Gottes und diese Liebe Gottes erschien, indem Jesus Christus auf dieser Welt kam, in Menschengestalt. Und als Jesus Christus in den Himmel bevor er aufgefahren ist, sagt er in Johannes 14 und Johannes 16, Johannes 14 vor allen Dingen, gehen wir da mal rein, die Stelle, sagt er, ich gehe, aber ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich komme wieder zu euch. Und damit spricht er nicht von seiner Wiederkunft, die vor uns liegt, sondern er kam zu uns zu Pfingsten, als der Heilige Geist auf 120 vorbereitete, wiedergeborene Gläubige im Obermach Jerusalems fiel. An dem Tag kam Jesus wieder. Und wie kam er wieder? In der Person des Heiligen Geistes. Und dann sagte das Wort, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Oder im 1. Johannesbrief steht, der Geist ist die Wahrheit. So hast du drei Arten, die aber in sich gleich sind, weil es alles von Gott ist, was die Wahrheit darstellt. Nämlich der Sohn Gottes ist die Wahrheit, das Wort die Wahrheit und der Geist ist die Wahrheit. Und nur der Heilige Geist hat die Fähigkeit oder den Auftrag, uns in alle Wahrheit zu leiten. Und wir dürfen den Heiligen Geist nicht gering achten, ne? Sondern es ist der Geist, der vom Vater kommt und vom Sohn und in uns lebt. Denn Jesus sagt, ich schicke euch einen Parakletos, das griechische Wort heißt ein Stellvertreter, einen Anwalt, einen Rechtsanwalt, einer, der für dich eintritt, ein Fürsprecher, einer von derselben Qualität wie ich. Einer, der dasselbe in sich trägt, wie ich hatte. Deswegen sagt Jesus, ich lasse euch nicht allein zurück, ich komme wieder zu euch in der Person des Heiligen Geistes. Und so ist das, was wir hier haben im Wort Gottes, was wir die Bibel nennen, und zwar das gesamte Wort, steht am Psalm 119, die Summe des Wortes ist die Wahrheit, finden wir Gottes Reden wieder. Das Reden Gottes, wie er zu uns spricht. Und das ist auch die Hauptquelle, wie er durch uns oder zu uns spricht. Und alles andere Prophetische ist super wichtig, weil Gott dann spontan reinspricht. Aber alles das muss mit dem Kontext oder den Grundlagen der Schrift übereinstimmen. Weil wir haben nur einen Maßstab der Wahrheit, woran alles gemessen und geprüft wird, und das ist das Wort Gottes. Weil Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Und es kommt der Tag nach dem tausendjährigen Reich, wo Feuer vom Himmel fällt, oder Petrus hat es beschrieben, 2. Petrus 3, wo die Elemente verkrachen, zerbersten und vergehen und Himmel und Erde wird sich auflösen. Gibt es nicht mehr, also die jetzige Himmel, jetzige Erde. So sagt Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, Also es wird geschehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jesus sagt sogar in Matthäus 5, nicht ein i-Tüpfchen, also wir sagen i-Tüpfchen, das ist so ein kleines, ganz kleines Strichlein im hebräischen Alphabet. Und er sagt, dieses kleine winzige Strichlein von der Tora, also vom Gesetz Gottes, nicht mal das wird vergehen. Nicht mal ein Satzzeichen wird weggenommen, sondern alles wird bleiben in Ewigkeit. Amen. So hast du eine vertrauensvolle Aussage deines Vaters im Himmel hier in dem Wort Gottes. Und das besagt oder das drückt aus, dass Gott Liebe ist, dass er gut ist, dass er vertrauenswürdig ist. Und in der Gemeinschaft mit ihm hast du Gemeinschaft und du hörst sein Wort. Deswegen ist das, was wir am meisten brauchen, die Gemeinschaft mit seinem Wort. Amen. Das baut auf, das stärkt deinen inneren Menschen, das, dadurch spricht Gott zu dir und das baut deinen Glauben auf, indem Gott zu dir spricht. Denn der Glaube kommt ja aus dem Hören oder aus der Predigt, aus dem Hören des, und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Und das, diese Gemeinschaft mit ihm und das Wort Gottes baut deinen Glauben auf. Warum baut es deinen Glauben auf? Weil du gefüllt bist mit der Wahrheit Gottes über seinen Charakter und mit der Gewissheit über seine Gebote. Und die feste Zuversicht über all die Verheißungen, die er dir hier gegeben hat. Amen. So geht es heutzutage nicht darum, dass wie viele Wissenschaftler oder Theologen, das habe ich letzte Woche schon gesagt, sich darüber die Köpfe heiß reden und Bücher schreiben und sonst was für Ausführungen halten, was nur an der Bibel heute noch dran ist und was nicht, was wahr ist, was nicht ist, was historisch kritisch weggestrichen werden muss und heute nicht mal relevant ist, was heute nicht mal passt. Und ich beende das Thema mal, die Resultate sehen wir ja, wo diese ganze Thematik hingeht. So, das ist gar nicht die Frage. Es geht nicht darum, welcher Mensch macht sich die Mühe, kannst du alles lassen, darüber zu beratschlagen, ob das Wort Gottes die Wahrheit ist oder nicht. Sondern das Wort Gottes, entweder du glaubst es oder du glaubst es nicht. Weil das ist die Wahrheit. Warum muss man darum diskutieren, ob es die Wahrheit ist? Glaub es oder glaub es nicht, das ist die Frage. Sie haben auch das Resultat an dem vierfachen Ackerboden, wo Jesus das so klar zum Ausdruck bringt, dass der Menschensohn, er, das Wort aussät und es fällt auf vierfachen Boden. Und nur eine Form dieses Ackerherzensboden hat in sich die Qualität, das Wort Gottes aufzunehmen, zu bewahren und es zu tun. Und dann bringt es 30, 60, 100-fältig Frucht. In den anderen drei Fällen hat es keine Frucht gebracht. Und das erste war, dass die Vögel kommen und fraßen es auf. Ich gehe nicht in das Gleiche rein, nur das erste. So, für was stehen die Vögel? Die Vögel stehen für Dämonen. Sie bicken dir das Wort sofort weg. Wenn dein Herz hart geworden ist, wie ein ausgetretener Weg, dann kann das Wort Gottes nicht in dein Herz hineinfallen. Und das Herz wird hart durch verschiedene Dinge. Aber ein Ding, wo dein Herz hart werden kann, wenn du das Wort Gottes nicht tust. Das war das große Problem bei den Israeliten. Die hatten so viel Wort Gottes wie keine andere Nation. Aber sie haben es einfach nicht getan. Dadurch hatten sie ein hartes Herz, ein verhärtetes Herz bekommen. Und die Propheten haben reingesät, manchmal über Jahrzehnte haben die Gericht prophezeit. Und hätten sie Buße getan, wäre das Gericht nicht gekommen. Aber sie hatten einfach nicht gehört, weil ihre Herzen sich noch mehr verhärtet haben. Das heißt, das Wort Gottes, mit dem kannst du nicht einfach so lächer umgehen. Es aufzunehmen, durchlesen. Und ich habe letztes Mal schon das erwähnt, wie kommt das Wort Gottes in dein Herz? Natürlich durch Nachsinn. Indem du einzelne Verse nachsinnst, bis es runterrutscht. Nicht einfach so drüber weggehst, da bleibt es nur im Verstand. So, und die Art und Weise, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen, zeigt, ob wir Gott respektieren. Ob wir ihn ehren, lieben und wertschätzen. Weil das ist ja sein Wort, was er uns gegeben hat. Und wie wir darauf reagieren, das zeigt Gott, wie wir sein Wort wertschätzen und es achten. Und das, wenn wir das darauf reagieren und es tun, was Gottes Wort sagt, dann macht das unseren Herzensboden weich. Und er kann das nächste Wort Gottes reinsehen, das wiederum Frucht bringt in uns. Wenn wir uns aber weigern, das heißt, Gottes Wort ist auch gefährlich. Das heißt, wie gehen wir damit um? Kann auch ein verhärtetes Herz hervorrufen. Und dann ist es für den Mond ein leichtes, das wegzubiegen, es aus deinem Herzen rauszuholen. Das ist noch nicht mal ans Herz gekommen, aus deinen Gedanken wegzunehmen. Und dann kommt auch keine Frucht hervor. So, wenn wir über Glauben reden, ist es wichtig, dass wir in diese vertrauensvolle Beziehung mit Gott hineinkommen. Und Glauben heißt auch, eine feste Überzeugung und Gewissheit zu haben. Laut Hebräer 11, Vers 1, da Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln, eine feste Gewissheit, eine feste Zuversicht auf das, was man nicht sieht. Das ist Glaube, eine Gewissheit. Und es kommt zur Gewissheit, indem du das Wort Gottes darüber nachsinnst, wird es in dir zur Gewissheit. Das heißt, füll dein Herz mit den Verheißungen. Und das ist der Lebensstil eines Gerechten. Die Schriftstelle hat der Markus heute schon erwähnt. Das ist ja schon, brauche ich nicht nochmal im Fluss drin. Hebräer 10, 38, 39. Das soll unser Lebensstil sein. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Leben bedeutet leben, handeln, deinen Alltag führen aus Glauben. Und das ist dein Lebensstil, da du gerecht geworden bist durch die Gnade in Jesus Christus. Er hat dir seine Gerechtigkeit gegeben. Und dein Lebensstil bedeutet als Gerechter, täglich aus dem Glauben zu leben. Glauben an sein Wort. Leben bedeutet handeln. Und Hebräer 11, 6 sind alles bekannte Verse, aber ich sehe es nochmal rein, weil das Wort Gottes ist immer gut, wenn man es mehrmals hört, bis es dann doch mal durch ist, ins Herz. Hebräer 11, 6, ohne diesen Glauben, diesen Vertrauen, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er existiert. Das heißt, dass er da ist, dass er Gott ist, dass er dir sein Wort gegeben hat, dass er Liebe ist und dass er diese Gemeinschaft mit dir sucht. Das heißt, glauben, dass Gott existiert. Und dass er zu seinen Verheißungen steht, ist der nächste Teil des Verses 6, dass er denen ein Belohner sein wird, die zu ihm kommen. Also Glaube heißt, ich komme zu Gott, ich habe Gemeinschaft mit ihm, ich glaube sein Wort, ich glaube, dass er existiert, seine Verheißungen wahr sind und dass er zu seinem Wort steht und dass er mir den Lohn geben wird. Es gibt so viel Verheißung, wo auch Jesus gesagt hat, dass er dazu steht. Das ist der Lebensstil eines wiedergeborenen neutestamentlichen Christen, wie uns das Wort beschreibt, eines Gerechten in Christus, der nicht durch Gesetz, sondern durch Gnade gerechtfertigt wurde. Bei denen sucht Gott das Vertrauen und den Glauben und das Tun. Weil Mangel an Glaube, Mangel an Vertrauen ist einfach ein Indikator oder ein Nachweis, dass du einen Mangel an Liebe hast. Weil die Liebe ist ja die größte von allen. Und es ist das Fundament von Glaube und Hoffnung. Das heißt, wenn es dir an Glauben mangelt, dann geh zurück zu Gott, hab Gemeinschaft mit ihm, dass du ihm vertraust, wer er ist, und geh in das Wort Gottes. dass das Wichtigste für die Gemeinde Jesu Christi weltweit, nicht nur für uns, für diese und für die nächste Zeit, täglich tief im Wort Gottes in Christus gegründet sein. Amen. Weil das macht dich standhaft. Und wenn wir diese Worte tun, dann, ich kam heute schon bei den Kindern als Bild, ist eigentlich simpler, das kennt ihr alle schon vom Kindergottesdienst an oder Kinderdienst, von dem Haus, was auf dem Felsen gebaut wird. Aber wenden wir das doch an in unserem täglichen Leben. Wer diese meine Worte hört und sie tut, der ist einem Menschen gleich, der sein Haus auf den Fels baut, weil die Stürme kommen und die Winde wehen bei beiden Häusern, aber bloß eins bleibt stehen. Und hier merkst du wieder mal bei diesem Schriftwort von Jesus, ganz simpel, ganz einfach, aber so tief und aussagekräftig, wer diese meine Worte hört und sie tut, gleich einem, der auf den Felsen gebaut hat. Und dann kannst du mal in dein Leben reinschauen, wie viel von dem Wort Gottes, was du gehört hast, hast du tatsächlich umgesetzt? Hast du tatsächlich getan? Und nur das bringt im Geistlichen einen Werkstoff hervor, was man Fels nennt. Und all die vielen Lehren, die vielen Worte Gottes, die du gelesen, gehört hast, die du nicht getan hast, das ist wie Treibsand unter deinen Füßen. Das ist das, was Jesus sagt. Weil er ist ja Gott. Und wenn sein Wort, wenn er es ausspricht, genau das bewirkt, wozu er es gesandt hat, steht doch in Jesaja. Gott wacht darüber, über sein Wort, dass er ausrichtet, wozu er es gesandt hat. Und wir es dann nicht tun, dann stehen wir Gott im Weg, dass er das tun kann, was er gesprochen hat. Und dann wundern wir uns manchmal, warum wir geistig nicht vorankommen. Aus dem einfachen Grund. Weil wir bleiben im Glauben, wir bleiben in der Liebe, unser Glaube wächst weiter oder wir bleiben darin, indem wir tun, was er sagt. Ich habe mehrmals Bibelstellen erwähnt, dass wir in der Liebe Gottes bleiben, indem wir tun, was er sagt. Als genauso ist es auf den Glauben bezogen, wie Jesus hier spricht. Wir bleiben im Glauben, wir bleiben in der Beziehung zu ihm, wenn wir tun, was er sagt. Und letzte Woche hatte ich die Bibelstelle noch erwähnt, über die ich längere Zeit auch nachgesonnen habe. 1. Johannes 4, Vers 17. Darin wird die Liebe vollkommen, darin wird der Glaube vollkommen, darin wird die Liebe in uns vollkommen. Wenn wir tun, was er sagt, wird die Liebe vollkommen. Und dann haben wir Zuversicht am Tag des Gerichts. Dann erscheinen wir vor Gott und er sagt, mein Kind, du hast meinen Worten vertraut. Du hast einen kindlichen Glauben, in dem du das, was du gehört hast, getan hast. Haben wir Zuversicht am Tag des Gerichts, wenn jeder Einzelne von uns allein vor ihm steht. Und dann steht dort, so wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Das heißt, so wie Jesus auf dieser Erde war, als Sohn Gottes, der Heilige Geist in ihm, so sind wir jetzt auf dieser Erde. Gott möchte dich gebrauchen wie Jesus Christus auf dieser Erde. Das geht aber nur durch eine glaubensvolle Liebesbeziehung zu Gott, deinem Vater. Und dem du seinen Worten glaubst und vertraust. Oder wir. Das heißt, dieser Glaube, wir wissen wirklich sehr viel, aber diese Worte Gottes, die wir lesen, die wir aufnehmen, die wir hören, müssen sich in unserem Herzen mit Glauben verbinden. Das heißt, das Wort Gottes ist vorhanden und der Heilige Geist schließt da auf. Aber in dir ist es etwas, was sich Glauben nennt im Herzen, was sich mit diesem Wort verbindet und erst dann kommt ein Resultat hervor. Hebräer 4, Vers 2. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen, das meint hier das Volk Israel, aber das Wort der Verkündigung, nämlich das Wort Gottes, hat jenen nicht geholfen, die Verheißung, weil es bei den Hörern nicht mit Glauben verbunden war. Oder andere Übersetzung, weil sich nicht diese Worte Gottes ihnen am Herzen nicht mit Glauben verbunden haben. So ging eine ganze Generation in die Wüste und nur die unter 20-jährigen Männer kamen wieder raus. Die anderen blieben alle in der geistlichen Wüste, in der natürlichen Wüste. Warum? Weil sich in ihren Herzen etwas befand, was gegen Gott war, gegen das Wort Gottes, und das ist Unglauben und das ist Zweifel. Und so haben sie die vielen Verheißungen der Landeinnahme alle gehört, aber nur in zwei Herzen hat sich das Wort mit Glauben verbunden und sie nahmen das Land ein, Josua und Kaleb, die anderen nicht. Aber alle gehörten zum Volk Gottes. Alle haben das Wort Gottes gehört, weil Gott gut ist, weil Gott liebevoll ist, weil er gütig ist, zu seinen Bündnisverheißungen des ersten Bundes steht. Und wie ist es mit uns? Wenn wir das Wort Gottes hören, hat es da etwas in uns, was sich Glauben nennt, was sich mit diesem Wort verbindet? Oder prallt es einfach ab? Und wir gehen weiter. Der Mangel ist ein Mangel an Liebe. Wenn kein Glaube hervorkommt, wenn nichts da ist, was das Wort ergreift, das ist der Mangel an Liebe, an Gemeinschaft mit Gott und Bereitschaft, seinen Willen zu tun. Man kann es auch nennen Demut, ein Mangel an Liebe und Demut. Diese Haltung hatte Josua und Kaleb. Lasst uns sie als Vorbild nehmen. Und oft sehen wir unseren Zweifel, unseren Unglauben oder dass das Wort Gottes unser Herzen nicht erreicht oder keine Frucht davor bringt und wir einfach uns weigern, das zu tun, was das Wort Gottes sagt. Natürlich nicht offen, sondern innerlich. Sehen wir das gar nicht so problematisch. Ich denke, das gehört zum Glaubensleben mit dazu. Zu bezweifeln, zu befurcht, was vom Wort Gottes rausnehmen, was uns passt und das andere ablehnen, was uns nicht passt. Lass uns mal reinschauen ins Wort Gottes, wie Gott drüber denkt. Im Hebräer 3, Vers 12. Und hier geht es darum, um die Gemeinde, spricht Paulus nicht, hier redet jetzt nicht vom Volk Israel, sondern hier redet es zur Gemeinde. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Das heißt, wir untereinander sollten Acht haben aufeinander, dass nicht etwa jemand unter uns sei, der ein ungläubiges Herz hat. Und hier geht der Schreiber sogar noch weiter. Gott nennt ein ungläubiges Herz ein böses Herz, das im Begriff ist oder im Begriff steht, von dem lebendigen Gott abzufallen. So sieht Gott unseren Unglauben und unsere Weigerung, das zu tun, was er sagt, als ein böses, ungläubiges Herz. Deswegen kann Johannes sagen, wenn wir beständig in ihm bleiben, das tun, was er sagt, dann wird die Liebe in uns vollkommen und der Glaube und dann haben wir Zuversicht am Tag des Gerichts. Versteht ihr das? Weil Gott ein ungläubiges Herz als böse und abfällig, weil das im Begriff steht, abzufallen. Mich hat vor kurzem mal ein Bruder angerufen aus einer anderen Gemeinde, der noch nicht so lange bekehrt ist. Und er hat schon einiges da im christlichen Lager, er kommt total aus der Welt und ist gut mit dem Herrn unterwegs. Rufen wir mal an, geben mal Ratschläge und helfen weiter, beten füreinander oder ich für ihn. Und dann hat er mich gefragt, Mensch, wie ist denn das? Ich habe schon einige in den knapp 3 Jahren, wo er bekehrt ist, habe ich einige Christen kennengelernt, die richtig feurig mit Jesus unterwegs waren und jetzt abgefallen sind. Die nicht mal mit Jesus gehen, die lau geworden sind, die in Sünde gefallen sind, abgefallen. Was ist denn da die Ursache? Das war erschreckend für ihn. Ja, zu Jesus bekehrt und richtig im Glauben und dann erlebst du sowas. Und da habe ich ihm die Dinge erklärt. Ganz tief drin ist bei jedem, der abfällt, etwas, was Gott und seinem Wort widersteht. Das ist die Weigerung zu gehorchen. Die Weigerung, das Kreuz anzuwenden im Herzen. Weil das Kreuz setzt dich frei von den Substanzen in dir, die sich unter dem Begriff Rebellion oder Auflehnen Gott gegenüber in unseren Herzen befinden. Es setzt sich frei. Ich sage, die einzige Ursache, manche werden weggeführt von falschen Freunden, so, aber das kann einfach nicht greifen, auch die Verführung, die Täuschung auch von Menschen, wenn du standhaft in Christus bist. Die Ursache ist eine Weigerung, Gott zu gehorchen. Das bringt die Menschen zum Abfall. Denn das kommt aus einem ungläubigen Herzen. Und wenn man es als Symbol sieht oder als dann schau aufs Kreuz, das ist die Ursache, wenn es nicht angewandt wurde. Lass uns in dem Zusammenhang nochmal in Jakobus 1 reinschauen. Jakobus 1, 21, 22. Kommt gleich nach Hebräer, also die haben was gemeinsam. Und hier steht da, 1, 21. Darum legt allen Schmutz und allen Rest von Bosheit, legt es ab. Und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, die sich selbst betrügen. Und hier beschreibt Jakobus die Kraft des Wortes Gottes, das unsere Seelen errettet, erneuert, aber auch diese Herzenshaltung, die es möglich macht, dass Glauben in uns wächst und dass Glauben in uns Gestalt gewinnt und dass wir nicht von Gott abfallen, sondern weiter wachsen an ihm. Und das ist diese Eigenschaft, nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf. Eingepflanzt bedeutet, ich habe drüber nachgesonnen, nachdenken oder ich habe mir selbst gepredigt, indem ich das Wort Gottes proklamiert habe. Diese Dinge hatte ich letzte Woche erwähnt, also ich kann es nochmal empfehlen und nochmal sagen, sinne über das Wort nach und sprich das Wort beständig aus. Sprich das Wort aus, proklamiere durch, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes, indem du selber das Wort Gottes sprichst, baust du deinen Glauben auf. So, und das braucht in unseren Herzen diese Eigenschaft, die hier mit Sanftmut bezeichnet wird. Und das ist eine Eigenschaft, die Christus Jesus hatte. Er sagt, er lernt von mir, denn ich bin von Herzen sanftmütig, bin demütig und von Herzen sanftmütig. Oder umgedreht, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist diese Grundeigenschaft, die Jesus Christus, der Sohn Gottes, hatte. Und die brauchen wir auch. Sanftmut und Demut. Und wenn diese Grundhaltung da ist, nehmen wir das eingepflanzte Wort auf und es entfaltet dann diese Kraft in uns. Amen. Und Sanftmut bedeutet nichts anderes als wie, ich unterordne mich Gott und ich tue, was er sagt. Das kannst du hinter dem Wort Sanftmut verstehen. Amen. Und wenn du diese Grundhaltung hast, entwickelt das Wort Gottes seine Kraft in dir und fängt an, dich zu verändern. Amen. Und weil das Wort Gottes so eine unbändige Kraft in sich trägt, versucht der Teufel mit aller Macht, es dir zu stehlen. Und wenn er es nicht aus deinen Gedanken oder aus deinen stehlen kann, dann versucht er es mit den anderen Dingen. ein hartes Herz oder dann diese Sorgen des Reichtums und der Sorgen dieser Weltzeit, die Dornen, die es ersticken. Er setzt alles dran, dass dieses Wort nicht durch Sanftmut aufgenommen oder eingepflanzt wird. Weil das Wort Gottes kommt durch den Heiligen Geist vom Himmel und es bringt in dir eine Kraft hervor. Amen. Und er fürchtet das Wort Gottes mehr als alles andere. Du kannst mit deinen eigenen Worten reden, es ist nicht schlecht. Aber wenn du das Wort Gottes sprichst, hat es Gottes Autorität in sich. Jesus widerstand dem Teufel 3-mal in der Wüste, nicht mit eigenen Worten. Hat nicht gesagt, ich bin der Sohn Gottes, also geh mir mal den Weg. Er hat 3-mal Bibelverse erwähnt aus der Tora, nämlich aus dem 5. Mose. Und hat dort mit dem Wort Gottes widerstanden. Und der Teufel ist geflohen. Und so haben auch wir von Gott die Waffe in die Hand bekommen, nämlich das Schwert des Geistes. Es entsprechend einzusetzen, indem du das Wort Gottes aussprichst. Und der Glaube, der aus dem Wort Gottes wächst, er löscht alle Pfeile des Feindes aus. Weil wir sind beständig von allen Seiten von dämonischen Gedanken attackiert. Und es wird leider nicht besser. Und wie hältst du diese feurigen Pfeile von dir, indem du das Langschild des Glaubens anwendest? Wie viel Verwirrung haben diese Gedanken schon in den christlichen Gedankenwelt angerichtet? Wie viele Lügen? Alles, was nicht der Wahrheit Gottes entspricht, ist eine Lüge. Wie viele Lügen befinden sich in deinen Gedanken? Gedankenfestung. Ist alles, was hier oben abläuft, von Gott? Gedankenmuster, Gedankenfestung, die nicht von Gott sind, sind dämonisch. Sind dämonische Brückenköpfe, von wo aus er dein Denken infiltriert und auch deine Handlung. Und damit die nicht dort reinkommen, brauchst du den Helm der Hoffnung des Heils, aber auch den Langschild des Glaubens. Was ich neu dazugelernt habe, was ich nicht wusste, weil ich mich mit der militärischen Historie der Römer nicht so beschäftigt habe, warum kann ein Holzschild, die römischen Schilde waren ja mit Metall beschlagen, aber die Grundsubstanz war ja, oder was am meisten gesehen wurde, war ja Holz. Ja? Dickes Holz, das gepfeilt durchkam. So, also die Pfeile konnten schon damals ein paar Zentimeter Holz durchschlagen, aber die war so dick, dass das nicht durchschlagen konnte. Auch konnte Wurfspieße abfangen und so weiter. Aber jetzt geht es ja um die Pfeile. Aber wie konnte Holz einen feurigen Pfeil auslöschen? Geht da eigentlich gar nicht, oder? Weil Holz brennt ja, wenn Feuer ankommt. Genau, durch die Nässe. Am Abend vor der Schlacht haben die Römer ihre Schilde gewässert bis morgens. Die haben die in Wasser gelegt und dann hat sich das Holz voll Wasser gesaugt. Natürlich kriegst du das Ding kaum noch hoch. Aber das waren ja richtige muskulöse Typen. Die hatten ein Marschgebäck von 40 Kilo. Und damit sind die mit ihren Ledersandalen zig Kilometer auch über die Alpen gewandert. Wir haben mal 40 Kilo Sack auf den Rücken und versuchen mal hier zum Krankenhausberg hochzulaufen. So, die sind zig Kilometer gelaufen. Also es waren schon durchtrainierte Typen. Also haben die das Schild in Wasser getaucht und am nächsten Tag, wenn dann die Gallier oder die Germanen oder wer auch immer, dann feurige Pfeiler geschossen haben, der Pfeil rein ins Schild, hat es nur gezischt. Weil das Wasser im Schild hat es gelöscht. Amen. Und das heißt, du musst dein Schild des Glaubens musst du tränken, weil das Wort Gottes ist ein Wasserbad. Steht ja dort. Im Epheser 5, dass Jesus uns gewaschen hat, die Gemeinde Jesu Christi, im Wasserbad seines Wortes. Also ist das Wort Gottes wie ein Wasserbad, wo du dein Schild eintauchst täglich und dann kannst du alle feurigen Pfeile auslöschen. Amen. Sonst fängt das Schild an zu brutzeln. Gut, ich habe diese Woche zu der Fastengebetszeit habe ich jetzt mal zwei Aspekte von einer Prophetie für 2024 erwähnt. Ich möchte mal noch einen dritten Punkt erwähnen. Ich halte es schon von Gott, weil das von einer Person kommt, wo ich es gar nicht erwartet hätte. So, und das dritte war, dass Gott, der Vater, jetzt in diesem Jahr anfangen wird, seine Kinder zu disziplinieren, die so viel Wort Gottes gehört haben und gelesen, aber nicht getan haben. Dass eine Zeit beginnt, wo Gott jetzt nicht mal drüber wegschaut, sondern wo er anfängt, seine Kinder zu züchtigen, zu disziplinieren, die bloß Wissen anhäufen, aber nicht mal die Hälfte davon getan haben. Das heißt, wo er den Segen zurückzieht oder andere Dinge, ich weiß nicht ins Detail. Aber lasst uns das mal als Warnung. Gott ist ein Vater und er achtet darauf, wie wir mit seinem Wort umgehen. Wie viel Lehre haben wir schon gehört? Wie viel haben wir schon umgesetzt davon? Lasst uns doch einfach anfangen, das zu tun, was Gott sagt. Ich habe bei mir gemerkt, es wird dann schwierig mit der Umsetzung des Wortes Gottes, wenn ich zu lange drüber nachdenke, ob ich es mache oder nicht. Dann geht es meistens nach hinten los. Dann mache ich es meist nicht. Zum Beispiel jemandem das Evangelium zu bezeugen, wildfremden Menschen. So. Wenn ich da zu lange drüber nachdenke, dann wird es meistens nicht. Wenn da kommt, dann gibt es noch nicht. So, aber wenn ich einfach im Gehorsam das tue und die Menschen anspreche und ein Gespräch sich entwickelt, dann kann ich das Evangelium reinsenden. Aber es hat nur funktioniert, wenn ich nicht groß drüber nachgedacht habe. Wenn ich einfach im Gehorsam, im Glauben an sein Wort das getan habe. Amen. Oder das Thema Fasten hat man ja die Woche. Habe ich auch schon mehr manchmal. Es gibt Geschwister unter uns, die achte ich sehr. Also es wird schon gut, die jeden, obwohl sie auf Arbeit gehen, jeden Mittwoch ein Gebetsabend ist, trotz Arbeit den ganzen Tag fasten. Das ist schon enorm. Ich sage keine Namen, aber die gibt es unter uns. Und die haben das zur Gewohnheit werden lassen. Die haben einmal angefangen, das zu tun, was Gottes Wort sagt. Und dann ist es zu einer Gewohnheit geworden. Dann merkt man, dass das trägt. Also schau mal rein in diesem Jahr, dass man mal anfängt, ohne Verdammnis jetzt. Aber Gott ist ein Vater. Und wenn du deinen Kindern 100-mal dasselbe sagst und sie über Jahre hinweg nicht das tun, manchmal reichen nur ein paar Tage, ne? Sache, du hast jetzt gerade deinen Vater angeschaut oder der Vater, die Tochter. Ich will das jetzt nicht rein interpretieren, aber das hat es bei uns auch gegeben oder bei mir, zu meinen Eltern. So, aber irgendwann mal, da war bei meinem Vater gut und dann gab es eine Züchtigung und dann kam es wieder in Ordnung rein. So, es ist die Züchtigung Gottes, nimm sie dankbar an, weil das ist ein liebender Vater. Denn wenn wir mit dieser Haltung weitergehen, nur zu hören und nichts zu tun, dann kommt das hervor, was der Hebräerbrief schreibt, ein böses, ungläubiges Herz, was von Gott abfällt. Die Herzen werden verhärtet. Und dafür möchte Gott dich bewahren. Gott ist gut und er erwartet nichts von uns in seinem Wort, was wir nicht tun können. Johannes schreibt, seine Gebote sind im Englischen ist burdensome, dass seine Gebote sind nicht schwer, aber sind keine Last. Zu Deutsch. Und er gibt uns auch die Kraft des Geistes dazu. Lasst uns einfach am Anfang in diesem Jahr das, was wir gehört haben, anfangen umzusetzen. So, ich spule nochmal zurück zum letzten Gottesdienst. Vorige Woche hat man darüber gesprochen, wie dein Glaube wächst, wie der Glaube zunimmt. Das sind alles ermutigende Dinge, die deinen Glauben aufbauen aus dem Wort Gottes, die dir helfen, dass du stark wirst in Christus, dass dein Glaube zunimmt, dass du in der Beziehung zu Gott wächst, dass du einfach anfängst zu leben, wenn du es tust. So, und letzte Woche hat ich es gesagt, fang an, das Wort Gottes dich reinzugraben und drüber nachzusinnen und es zu proklamieren, damit es in dir Glauben produziert. Wer hat in der vergangenen Woche da schon angefangen, mal über einen Bibelvers wenigstens nachzusinnen? Oh, Mann. Preis dem Herrn, es ging Hände nach oben. Ist erfreulich. Das ermutigt mich, weiter zu sprechen. Nee, ist wirklich gut, das zu tun. Sonst rauscht das vorbei und du sammelst eine Lehre nach der anderen an und du weißt viel, aber hast wenig getan. Oder die davor, über die Agape-Liebe. Wie viele Ehepaare praktizieren das seitdem, wir praktizieren das schon sehr gut. Auch vorneweg, aber jetzt auch hat mich das immer wieder ermutigt, ihr täglich mehrmals zu sagen, dass ich sie liebe. Ja? Wie viele Ehemänner haben ihren Ehefrauen jetzt in den zurückliegenden Wochen, seit wir darüber gesprochen haben, ihren Ehefrauen gesagt, dass sie lieben? Und wie viele Ehefrauen haben ihren Männern dasselbe gesagt und haben sie geehrt, gelobt und gewertschätzt? Das sagt das Wort Gottes. So ist der Umgang in einer Ehe. Und wenn wir das hören und nicht tun, dann verhärtet sich das Herz und die Liebe nimmt ab. Weil die Liebe nimmt dadurch zu, wenn wir das aussprechen, weil Liebe kommuniziert. Und Kinder drücken ihre Liebe ihren Eltern gegenüber aus, indem sie tun, was die Eltern sagen. Das steht gleich in den nächsten Versen. In Epheser 6 geht es um die Kinder dann. Die Kinder zeigen ihre Liebe den Eltern, indem sie tun, was die Eltern sagen. Und das betrifft uns als Kinder Gottes genauso. Amen. Also seid mal ermutigt, fangt mal jetzt an, diese Dinge zu praktizieren, weil das ist das Wort Gottes, das steht nicht meine Erfindung, steht alles hier drin in dem Buch und das ist das, was dein Vater im Himmel zu dir spricht. Und dann steht noch so wunderbar drin, auf dass dir es gut geht. Tue diese Dinge, auf dass du gesegnet bist. Amen. Die Gebote Gottes sind eine Hilfe für ein segensreiches Leben und deswegen brauchen wir sie. Und wenn Gott sie nicht geben würde, würden wir wieder in unser Fleisch zurückfallen und uns nur um uns selber drehen. Und keine Frucht bringen. Deswegen sind die Gebote sehr hilfreich. Amen. Ich habe durch eine ganz, ich lache selber über mich oder wir beide, über uns. Aber die Verantwortung liegt in dem Sinne mehr bei mir. Der hat mich jetzt durch eine Alltagssituation das so deutlich erklärt oder das so deutlich werden lassen, dass du kannst Jahrzehnte es wissen. Aber das Wissen allein reicht nicht, dass es etwas hervorkommt. Erst wenn du es tust. Eine ganz wichtige, abnormale, einfache Handlung im Haushalt. Ich habe das über 24 Jahre so gemacht, wie ich von klein auf gewohnt war. Aber das war in der Zeit war nicht mehr richtig. Ich wusste, wie es richtig ist, habe es aber immer noch so gemacht wie vorneweg. Ich wusste genau, wie das gemacht werden muss. Ich habe es über 20 Jahre falsch gemacht. Obwohl ich wusste, wie es richtig ist. Versteht ihr? Da hat man, ich dachte, Mensch, ja, genau so ist das mit dem Wort Gottes. Wir kennen so viel, wir kennen es wissen, wir kennen es 10-mal gesehen bei YouTube und alles mit Videobeschreibung, wie es funktioniert. Aber wenn wir es nicht machen, kommt es nicht hervor. Und als ich angefangen habe, es doch endlich mal das Wissen in die Tat umzusetzen und das zu machen, seitdem erfreuen wir uns, dass das funktioniert. Und jedes Mal sage ich, oh Herr, eine Lektion gelernt. Und das beziehe ich dann aufs Geistliche. Habe ich diese Woche auch gleich umgesetzt. Auf der Straße. Und habe ich dann über die Straße rübergerufen. Das war eine Gruppe, die ich schon lange mal ansprechen wollte. Und bin dann auf der andere Straßenseite hinüber, ohne zu überlegen. Und habe ihn dann eingeladen, ja, zur Gemeinde und so weiter und so fort. Und das hat funktioniert. Hätte ich wieder überlegt, gehe ich jetzt daneben, spreche ich die Person an, mache ich das oder mache ich es nicht. Das geht nicht. Dann funktioniert es meistens nicht. Das Wort Gottes tun heißt einfach tun, einfach machen. So, jetzt kommen wir zum Thema Geistesgaben. Ne? Wo wollten wir mal hin? Warum ist das wichtig so mit dem Glauben? Galater 3, Vers 5. Galater 3, Vers 5. Da euch nun den Heiligen Geist darreicht und Kräfte in euch oder unter euch wirken lässt, also Kräfte des Geistes, tut er es durch die Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung des Glaubens. Ja, bei den Galatern war dann die gesetzliche Lehre reingekommen und sie sind abgefallen oder waren dabei, von Christus abzufallen durch falsche Lehre. So. Und hier schreibt Paulus, habt ihr den Heiligen Geist empfangen und die Kräfte, die unter euch und in euch wirken, die Kräfte des Heiligen Geistes, die Gaben des Geistes, diese Kraftwirkung des Geistes, wie sind die bei euch in der Gemeinde wirksam geworden? Weil ihr das Gesetz gehalten habt, hat Gott euch dann als Belohnung die Kräfte und die Gaben und die Wirkungsweisen und die Zeichen, Wunder des Geistes in eurer Gemeinde gegeben? Nein. Gott hat euch die Zeichen, Wunder nicht gegeben, weil ihr so gut seid, sondern er hat euch die Zeichen, Wunder, die Kraftwirkungsweisen, Gaben des Geistes gegeben aufgrund der Verkündigung des Glaubens. Amen. Und deswegen reden wir die ganze Zeit über Glauben. Weil durch den Glauben baust du eine Beziehung zu Gott auf, ich wiederhole mich eigentlich, und du nimmst sein Wort ernst und aus der Beziehung mit ihm heraus fängt er dann an, durch den Glauben die Kräfte des Reiches der Himmel durch den Heiligen Geist in euch, durch euch, in eurer Mitte freizusetzen. Amen. Weil die Geistesgaben wirken nur durch Glauben. So, kannst du sagen, Galater, okay, schaut mal rein in Korintherbrief. Korinther, die anderen, manche haben gesagt, die anderen Gemeinden hatten keine Geistesgaben, nur die Korinther. Das ist vollkommener Unsinn. Der Heilige Geist hat seine Gaben allen Gemeinden gegeben. Auch bei den Korinthern war alles vorhanden. Nur bei den Korinthern hat Paulus mal Beordnung reingebracht. Ja. So, und über die Geistesgaben oder Geisteswirkungen, Charismen, Gnadengaben, Geschenke Gottes, geistliche Wirkungen, spricht Paulus oder fängt an im Kapitel 12, ein ganzes Kapitel, dann fügt das Kapitel der Liebe ein, 13, und dann macht er mit Kapitel 14 weiter. So, die meisten, die denken, oh, jetzt beschäftige ich mich mit den Geistesgaben, denken erstens, das ist was für besondere Christen, für besondere Männer und Frauen Gottes, die 40 Tage gefastet haben und die sonst ein vorbildliches Leben führen. Für die sind die Geistesgaben für die Exklusiven. Für mich ist das nichts, bei mir geht das an mir vorbei. Das ist grundsätzlich verkehrt. Aber so richtig grundsätzlich verkehrt. Das ist eine Lüge des Teufels. Denn wo waren die Geistesgaben in reichhaltigem Maß vorhanden? In der Gemeinde in Korinth. Und was hatten die alles am Start? Und doch waren die Gaben da. Also kannst du sie dir nicht verdienen, sondern Charisma bedeutet Gnadengeschenk. Geisteswirkung, die aus Gnade von deinem Vater im Himmel geschenkt sind. Und sie beweisen nicht deinen Heiligkeitsstand. Du kriegst sie nicht, erst wenn du 5 Jahre in der Heiligung gewachsen bist. Darfst du dich mal anmelden für die Gabe der Erkenntnis. Nee, sofort, wo du den Heiligen Geist empfangen hast, hast du den Heiligen Geist empfangen und dir stehen alle 9 Gaben, oder es gibt noch mehr, zur Verfügung. Und wie werden diese Gaben freigesetzt? Durch die Predigt des Glaubens. Weil Glaube ist auch ein Geschenk. Im neuen Bund empfangen wir durch den Glauben empfangen wir die Geschenke unseres Vaters. So, und ich fange jetzt nicht an in Kapitel 12, sondern im Kapitel 1. Und wenn wir im Korintherbrief uns über die Geistesgaben unterhalten, müssen wir am Kapitel 1 anfangen. Und ich wiederhole jetzt nicht zum dritten Mal diese aus der erweiterten Bibelübersetzung Anrede des Paulus an die Gemeinde in Korinth, die Geheiligten und von Gott Geweihten und so weiter, sondern wir gehen jetzt mal weiter im Vers 4. Fangen wir mal an. Und dort schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth: Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Wie denn das Zeugnis vom Christus in euch gefestigt worden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeinem Charisma, an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Ist es nicht stark? Im Vers 4, machen wir bloß bis Vers 4, 4 bis 7, Vers 7, sagt Paulus zu den Korinthern, dass sie keinen Mangel an irgendeinem Charisma haben. Das heißt, in dieser Gemeinde, wo er dann im Vers 10 anfängt, mindestens ein Kapitel von Ermahnung auszusprechen, was dort nicht ganz so gut lief, sie hatten keinen Mangel an irgendeiner geistlichen Gabe. Fühlst du dich schon qualifiziert zum Empfang der geistlichen Gaben? Weil wir schauen da immer auf uns selbst. Und das ist falsch. Weil bei Geschenken musst du auf den schauen, der dir das Geschenk gibt. Deswegen die Predigt des Glaubens. Du musst auf deinen Vater schauen. Jesus ist der Teufel im Heiligen Geist, also sie teilen die Gaben aus. Das sind Gnadengeschenke. Und Gnadengeschenke kannst du nicht verdienen. So wie du dir deine Errettung nicht verdienen konntest, weil es aus Gnade geschehen ist, durch Glauben, so kannst du dir die Geistesgaben auch nicht verdienen, denn du empfängst sie aus Gnade, weil dein Vater gut ist, durch Glauben. Und Glauben ist, du vertraust ihm, du nimmst ihn bei seinem Wort. Und weil diese Predigt des Christus, gehen wir noch rein, weil sie in Korinth von Paulus so stark gepredigt wurde und seinen Mitarbeitern, haben die Korinther ein Zeugnis des Christus in sich gehabt. Wie denn das Zeugnis des Christus in euch gefestigt worden ist, so das heißt, aufgrund dessen, ihr keinen Mangel, oder weil ihr das habt, habt ihr keinen Mangel an irgendeiner Geistesgabe, während ihr dabei seid, auf die Wiederkunft von Jesus Christus zu warten. Jetzt haben wir gleich wieder den Blick auf die Entrückung. Während sie dabei waren, auf die Entrückung zu warten, waren sie voll des Geistes, weil das Zeugnis Christus in ihnen war. Amen. Und so, bevor wir über die einzelnen Gaben sprechen, möchte ich auch euren Glauben aufbauen. Dass du ein Kind Gottes bist und dein Vater beschenkt dich mit diesen Gaben. Sonst wären es keine Gaben, sonst wären es Verdienste. Gehen wir zurück zum Galater. Die Kraftwirkung, die Gaben des Geistes sind unter den Galatern, schreibt er, das nicht wirksam geworden, weil ihr Gesetze eingehalten habt, sondern aufgrund der Predigt des Glaubens. Weil du in Christus gerecht gemacht worden bist, hast du den Anspruch auf die Gaben Gottes. Amen. Vers 4. Ich danke mein Gott alle Zeit, hier fängt er an, für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Und hier sagt Paulus ganz klar, dass diese Gnade eine Person ist. Dir ist in Christus die Gnade und die Wahrheit gegeben, laut Johannes 1,17. In Christus ist dir die Gnade gegeben und die Gnade ist eine Person. Und in ihm seid ihr reich gemacht worden. In allem. In ihm. Das heißt, Gott hat dir die Gnade als Person gegeben. Das ist Christus. Und in ihm seid ihr in allem reich gemacht. In ihm. Amen. Du hast Christus und ihm, in ihm alles. In allem Wort und in aller Erkenntnis. Was heißt das? Wie empfängst du das, was Gott dir gegeben hat? Wie empfängst du diese Gnade in allem Wort hier drin? Und in aller Erkenntnis. Und da möchte ich jetzt abschließen. Diese Erkenntnis, die hier steht, hat nichts mit einem Wissen zu tun. Ich sammle Wissen über Gott. Ich sammle Wissen über Christus. Sondern im Eigentlichen, ich finde diese Bibel, die habe ich auf Empfehlung mir jetzt mal zugelegt, eine erweiterte Übersetzung aus dem original uralten griechischen Text, was diese Worte eigentlich zum Ausdruck bringen. Und das, wenn wir hören von Erkenntnis, dann denken wir sofort daran, das, was wir wieder mit unserem Verstand aufnehmen. Aber das Wort besagt eine Erkenntnis, Gott kennenzulernen aus Erfahrung. Ich erlebe Gott in meinem täglichen Leben. Ich erlebe das Wort Gottes, es wird lebendig, indem ich es glaube und erlebe. Das ist die Erfahrung. Das ist die Erkenntnis, um die es hier geht. Versteht ihr? Und diese kommt aus dem Wort Gottes in unserem Herzen. Dort lernen wir Jesus kennen, wie er ist. Und wir erfahren ihn in unserem täglichen Leben. Amen. Und so möchte ich euch ermutigen, ins Wort Gottes reinzugehen, das aufzunehmen und Christus kennenzulernen, die Gnade Gottes, die dir gegeben wurde als Person. Und dass er in deinem persönlichen Leben wirkt. Amen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gnade. Wir danken für dein Wort, Herr. Danke, dass es ewig ist, dass es die Wahrheit ist. Danke, dass dein Wort lebendig ist. Und ich danke dir, dass du zu deinem Wort stehst und dass du darüber wachst, um es auszuführen. Danke für deine Verheißung und danke, dass du uns hilfst, dich zu erkennen aus deinem Wort, wie du bist und dass der Glaube in uns wächst, damit dein Leben in uns zunimmt. Amen.